Musikgespräch.
Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch im schönen Wonnemonat Mai. Mein Name ist Sien.
Ich bin Anna.
Und wir sprechen heute über etwas, was schon ein wenig Tradition beim Musikgespräch hat, nämlich über das Instrument des Jahres. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten schon Orgel, Saxophon, vergangenes Jahr Tuba. Und in diesem Jahr ist das Instrument des Jahres ein sehr besonderes Instrument. Ein Instrument, das wir fast alle wahrscheinlich mehr oder weniger spielen können. Und zwar ist es die Stimme. Und dafür haben Anna und ich uns eine Expertin eingeladen. Und zwar, weil Anna ja als studierte Sängerin bereits Expertin für das Singen ist, haben wir uns gedacht, holen wir uns nicht einfach noch eine Sängerin mit dazu, weil Anna, du hast ja schon die Expertise.
Ja, zumindest teilweise.
Sondern wir haben uns jetzt vom Landesmusikrat Berlin, meine Kollegin, ihr wisst, ich arbeite auch für den Landesmusikrat Berlin, meine Kollegin Bernadette Kiss eingeladen. Herzlich willkommen, Bernadette.
Danke für die Einladung.
Bernadette hat Bratsche studiert in ihrer Heimatstadt Budapest und in Berlin. Und dann, Bernadette, hast du viele Jahre schon gearbeitet als Musikerin, als Kulturmanagerin, bist sehr aktiv und leitest beim Landesmusikrat Berlin das Projekt Instrument des Jahres. Ist das richtig?
Ja, genau.
Was machst du da genau? Was bedeutet das Instrument des Jahres?
Also das Projekt Instrument des Jahres gibt es seit 2008 und wurde von dem Landesmusikrat Schleswig-Holstein ins Leben gerufen. Und es geht darum, jedes Jahr ein Instrument in den Fokus zu rücken, die Menschen anzuregen, dieses Instrument auszuprobieren und viel Öffentlichkeitsarbeit dafür zu schaffen. Und wir machen auch eigene Projekte zu den jeweiligen Instrumenten.
Cool, ich kriege das ja immer so ein bisschen mit. Du bist irgendwie sehr aktiv beim Instrument des Jahres. Anfang des Jahres gab es eine große Pressekonferenz im Musikinstrumentenmuseum, wo ich auch zugegen war. Das war toll. Was habt ihr da gemacht?
Wir haben das Programm vorgestellt für dieses Jahr und haben ein paar musikalische Beiträge gehabt. Wir hatten einen Beatboxer, Daniel Mandolini, die das ganze Publikum begeistert hat, inklusive mich. Ich wusste schon vom Beatbox, aber so richtig präsent hatte ich das nicht.
Ja, der war ziemlich cool, ja.
Was man mit der Stimme alles machen kann. In dem Moment war mir nochmal ganz klar, warum das der Stimme als Instrument gezählt werden kann. Und wir hatten der Kultussenator dabei.
Der hat gesungen, ne?
Er hat gesungen und das ist eine Tradition, dass der jeweilige Kultussenator dann den jeweiligen Instrument mitspielt, beziehungsweise er als erste Stunde bekommt.
Ach, wie witzig. Das heißt, letztes Jahr hat dann Vaciallo da schon im Amt? Nee, das war noch sein...
Doch, er war im Amt und er war schon bei der Tuba total gut dabei und natürlich hatten wir Glück, weil er hat schon mal Posaune gelernt.
Ach, er hat schon mal Posaune gelernt.
Und ich begrüße jetzt total, dass unsere neue Kultussenatorin auch musikalisch so gut dabei ist. Hat sie auch Instrumente gelernt, dass ich gar keine Sorgen um die nächstes Jahr darüber mache.
Ja, was ist Instrument des Jahres nächstes Jahr? Das steht schon fest, ne?
Das steht schon fest und das wird das Akkordeon sein.
Das wird das Akkordeon sein, ach wie schön. Freue ich mich auch drauf. Aber spielt Joe Cialo? Ach nee, wer ist seine Nachfolgerin?
Oh, ich kann das nicht
aussprechen. Sarah Whittle Wilson, die ehemalige Rektorin der Eisler.
Ja. Spielt sie auch Akkordeon?
Aber Klavier. Und ich glaube, ja. Dann ist der Sprung nicht so groß.
Hat zumindest eine Tastatur auch, ja. Das stimmt. Ach, da kommen die ja alle ganz gut weg. Also wenn ich hätte Posaune spielen müssen letztes Jahr, ich habe noch nie ein Blasinstrument gespielt, außer Blockflöte. Das wäre interessant geworden.
Bei uns an der Schule gab es damals eine AG, die hieß Blechbläseranfänger. Und da haben alle einfach immer nur auf dem Mundstück gespielt. Das würdest du noch hinkriegen.
Das stimmt. Also schon gar nicht so leicht, ne, der Ansatz. Und bei der Stimme, das finde ich ja so spannend. Jetzt mit Joe Cialo hatten wir so ein bisschen Glück, weil er auch Sänger ist und deswegen da ganz gut auch performen konnte. Aber Stimme ist ja insgesamt einfach auch ein Instrument, was total viele Leute benutzen. Die Chorszene ist eine Sache in Deutschland, die einfach unglaublich groß und divers ist. Also es gibt sehr viele Leute, die in Deutschland singen und weltweit sicherlich auch. Warum habt ihr das Instrument des Jahres Stimme ausgewählt? Was spricht dafür? Was zeichnet Stimme aus?
Die Entscheidungen fallen basisdemokratisch alle Landesmusikräte zusammen. Aber
du warst noch nicht dabei, als es ausgewählt wurde vor ein paar Jahren, ne?
Ja.
Aber das ist ja cool, dass die einzelnen Landesmusikräte das dann in Abstimmung quasi auswählen. Das heißt, du bist jetzt zwar für Berlin dabei, aber die Landesmusikräte in ganz Deutschland befassen sich mit Stimme dieses Jahr.
Ja, genau.
Wow. Stimmgewaltiges Jahr.
Ich wollte noch kurz zur Pressekonferenz ein weiteres Highlight erwähnen, dass wir unsere Schirmherrin für das Jahr der Stimme Jocelyn B. Smith haben. Und sie hat sowohl ein kleines Duett mit Giorgiello gesungen und auch einen Song selber am Klavier gespielt. Und ganz spontan hat sie das Publikum einfach rund um den Klavier gebeten. Und ich war ganz oben im Musikinstrumentenmuseum und ich fand das so eine unglaubliche Magie, die dadurch entstanden ist, dass die Menschen rund um das Klavier gestanden, teilweise mitgesungen haben, die gar nicht eingeplant war und jeder davon so begeistert und beseelt nach Hause kam.
Oh, wie schön. Das ist auch das, was du gerade erzählst, ist für mich eine der Gründe, von dem ich hoffe, dass er ausschlaggebend war, dass die Stimme als Instrument des Jahres gewählt wurde, weil, Sin, du hast es eben schon gesagt, es ist ein Instrument, was wir alle haben. Es ist auch ein Instrument, das wir alle rudimentär spielen können. Und deshalb ist es das Instrument, was es, glaube ich, am niedrigschwelligsten und am einfachsten macht, Leute musikalisch zusammenzubringen. Du könntest bei einer ähnlichen Veranstaltung, du kannst nicht ein ganzes Publikum einladen, mit Horn zu spielen oder mit Posaune zu spielen. Aber mit Singen oder so ein bisschen die Stimme mit benutzen, das ist sofort gemeinschaftsstiftend.
Ja, total.
Ja,
ich erinnere mich auch an den Moment im Musikinstrumentenmuseum. Das war total cool, dass dann alle auf einmal so um den Flügel herum standen und einfach mitgesungen haben. Und Jocelyn B. Smith ist ja auch einfach eine Rampensau. die hat die Leute da ja auch gut motiviert. Das hat schon Spaß gemacht. Ich würde mal gleich zu Beginn so ein bisschen den Fokus legen auf so ein paar musikwissenschaftliche Perspektiven noch. Wir sind ja ein musikwissenschaftlicher Podcast oder verstehen uns vor allem als so einer. Und ich habe mal so ein bisschen geschaut, was sind denn musikwissenschaftliche Perspektiven auf Stimme? Und wir werden sicherlich noch so ein paar Mal in dieser Episode heute darüber sprechen, was ist Stimme genau, was sind ähnliche Konzepte. Ich habe hier nämlich ein Buch mitgebracht, Gesammelte Texte von Jean-Jacques Rousseau, Musik und Sprache. Er ist einer der frühen Philosophen gewesen, Philosoph der Aufklärung, der sich damit auseinandergesetzt hat, weil er eben selbst auch einen musikalischen Background hatte, was denn Musik mit Stimme und Sprache zu tun hat. Und er entwickelt letzten Endes eine relativ krude Theorie darüber, wie denn sich Stimme und Sprache entwickelt haben können. Er greift da auf unterschiedliche Notwendigkeiten der Kommunikation abhängig vom biologischen Lebensraum zurück und so. Ist, glaube ich, heutzutage alles nicht so haltbar. Aber er setzt sich eben sehr auseinander mit der Stimme, mit der Gesangsstimme und hat eben einen bekannten Essay geschrieben, der hier in diesem Buch auch abgedruckt ist, Essay über den Ursprung der Sprachen, worin auch über Melodie und musikalische Nachahmung gesprochen wird. Was ich dabei interessant finde, ist jetzt nicht die Theorie, die er da entwickelt, aber seine Grundidee ist eben, dass alle Menschen auf der Welt, alle Kulturen, die wir kennen, eine Form von Vokalmusik auch haben, vokaler Ausdruck, musikalischer Ausdruck über Stimme. Und dass eben so ein großer Universalismus ist, dass er sich eben fragt, woher kommt der, weshalb können wir Menschen überhaupt singen? Das ist ja, also als Musikwissenschaftler ist das für mich bis heute so eine der großen Fragen, warum können wir überhaupt Musik machen? Also warum hat unser Gehirn einen so großen Teil seiner Kapazität dafür bereitgestellt, dass wir diese Frequenzen so hören können, dass das irgendwie was mit uns macht. Er geht quasi dieser Frage nach dem Ursprung von Stimme, Sprache und Musikalität auf den Grund. Ich habe noch mal ein paar andere Bücher mitgebracht. Ich habe hier das neue Handbuch Musikpsychologie auch noch dabei. Und in der Musikpsychologie wird sich eben vielfach beschäftigt mit der Entwicklung des Singens. Das heißt hier entwicklungspsychologische Grundlagen. In diesem Handbuch, was ich hier habe, herausgegeben von Herbert Bruhn, Reinhard Kopitz und Andreas C. Lehmann, findet sich ein Kapitel von Stefanie Stadler-Elmer, die eben über die entwicklungspsychologischen Voraussetzungen des Singens schreibt. Und ich kann mal den Anfang ein bisschen vorlesen. Sie schreibt: Singen ist eine universelle und biologisch angelegte Fähigkeit, die sich gleichzeitig mit dem Sprechen entwickelt. Es ist der früheste sprachmusikalische Ausdruck des Menschen. Musik und Singen sind Spiel, deren kulturspezifische Regeln eine Person erst allmählich anzuwenden und zu verstehen lernt. Es gibt große individuelle und kulturelle Unterschiede darin, wie das angeborene Potenzial zum Singen entfaltet wird. Die Entwicklung ist gemäß Jean Piaget als ein Aufbau von Handlungsstrukturen zu verstehen, die sich der Umgebung anpassen und die allmählich verinnerlicht und bewusst werden. Singen ist ursprünglich mit positiven Emotionen besetzt und prägt das soziale Zugehörigkeitsgefühl und die kulturelle Identität. Was ich einen sehr umfassenden, aber sehr schönen Einleitungsabsatz finde für dieses Kapitel.
Was ich daran jetzt spontan interessant finde, ist die Frage, die du gerade formuliert hast und die wir jetzt auch nicht versuchen wollen, vollumfänglich in diesem Podcast zu beantworten, aber vielleicht für alle, die zuhören, mal so zum Nachdenken, ist die Frage, warum wurde uns diese Fähigkeit mitgegeben? Warum kann jeder Mensch singen? Und das ist ja zwischen Sprechen und Singen ist ja nochmal ein großer Unterschied, ähnlich wie zwischen Geräusch und Klang.
Ja.
Und ohne darauf eine Antwort zu haben, erinnere ich mich jetzt gerade daran an eine Faustregel, die mir mal eine Musical-Sängerin erzählt hat. Und die meinte, dass sie in ihrer Musical-Ausbildung immer gelernt hat, weil im Musical wird ja gesprochen, getanzt und gesungen, dass immer gesagt wird, wenn die Emotion so stark wird, dass du nicht mehr sprechen kannst, dann singst du. Und wenn die Emotion noch stärker wird, dann tanzt du. Als jemand, der nicht tanzen kann, kann ich das nicht nachempfinden. Aber ich mag den Gedanken, auch wenn ich ihn jetzt überhaupt nicht empirisch oder wissenschaftlich belegen kann, dass Singen vielleicht sowas ist wie eine Form der gewaltfreien Emotionsregulation. Weil man ja, wie gesagt, das ist nur ein Hot Take. Ich bin ja schon bekannt für meine unwissenschaftlichen Hot Takes. Weil man ja, es gibt ja das Phänomen, das kennen bestimmt alle, wenn man am Boden zerstört ist, kann man nicht singen. Also wenn man traurig ist, kann man nicht singen, weil also es schnürt dir die Kehle zu, dann wirst du überwältigt
von deinen Gefühlen. Außer im Musical oder der Oper.
Genau, aber da bist du ja.
Da singt man die Gefühle ja.
Genau, da singst du die Gefühle, aber du lässt dich von ihnen nicht überwältigen. Also du reitest sozusagen die Welle der Emotionen, oder das ist ja beim Musikmachen allgemein so, ne? Man fühlt sehr intensiv, ist aber gleichzeitig auf eine Art und Weise in Kontrolle. Das heißt, man geht mit dem Gefühl um, man geht durch so eine Art reinigenden emotionalen Prozess, ohne von der Emotion überwältigt zu werden. Und vielleicht, wie gesagt, gibt es Menschen, die sich schon mal darüber Gedanken gemacht haben, ob das vielleicht so eine der, vielleicht die Funktion ist, die dahinter steckt, warum uns das mitgegeben wurde, dass wir singen können.
Musik als Mittel der Katharsis.
Genau, aber eben der kontrollierten Katharsis und eben als Katharsis, also ich meine, du haust niemandem auf den Kopf oder so, sondern du machst das halt auf eine, du frisst die Gefühle aber auch nicht in dich rein, weil wir wissen ja auch, dass das ungesund ist.
Ja.
Sondern du machst es mit dir selber aus, aber auf eine irgendwie produktive, kontrollierte Art und Weise.
Ja.
Zu den Ansatz vom Musical fällt mir was ein, dass ich habe eine Ausbildung zum Körperpsychotherapeutin und da haben wir gelernt, Atem, Bewegung, Stimmausdruck als Grundlage der Heilung, wo die psychotherapeutischen Prozesse eben nicht durch Sprache wie in üblichen Gesprächstherapie stattfinden, sondern durch den Körperausdruck. Mhm. Und ich kann das total auf diesem Heilungssicht verstehen, dieser Musical-Ansatz und die Unterschied zwischen Sprache und die Regulieren, wenn man singt, was man bei auch beim Schlaflied ist halt nicht umsonst entstanden, dass beim am Abend beim Kindern zu begleiten angefangen hat, Schlaflieder zu singen oder Wiegenlieder, die sowohl die Kinder als auch die Mutter emotional reguliert.
Ja. Mhm. Es ist ja auch spannend, wenn wir im Mutterleib sind, dann sind ja die ersten Geräusche, die wir wahrnehmen, wahrscheinlich vor allem das Blutrauschen und Verdauungsgeräusche und Bewegungsgeräusche des Körpers, aber dann natürlich auch die menschliche Stimme, vor allem die Stimme der Mutter, aber auch weitere Stimmen, die in den Bauch dringen und eben, also die Stimme der Mutter sowieso sehr präsent, wenn die Mutter singt, aber natürlich auch die mütterliche Gesangsstimme, die wahrgenommen wird, eben schon bevor die Säuglinge dann geboren werden. Und von daher ist Stimme vielfach da auch schon sehr prägend. Gleichzeitig natürlich, ne, wenn die Mutter Schlagzeugerin in einer Metalband ist, dann wird auch das Metal-Schlagzeug dann über dem Bauch schon früh wahrgenommen. Ich glaube, da darf die Musikwissenschaft noch ein bisschen weiter dran forschen, weshalb wir diese Kompetenz haben. Weil natürlich, ne, das Ausdrucksparadigma ist ein sehr starkes, aber gleichzeitig gibt es auch viele Ansätze, die eben das gemeinschaftliche und das soziale Moment, was durch Musik ausgelöst wird, auch in den Mittelpunkt stellen. Also gar nicht so sehr den individuellen Ausdruck, sondern quasi die Fähigkeit von Musik, gemeinsames Handeln zu regulieren und in so ein Raster zu bringen.
Dazu fällt mir ein Zitat ein.
Oh, du hast ein Zitat.
Genau, was du gerade gesagt hast.
Lass mal hören.
Menschen, die miteinander singen, finden instinktiv zu einem Kompromiss. Das lässt sich auf menschliche Gemeinschaften übertragen. Man kann keine bessere Gesellschaft aufbauen, wenn man nicht auf sein Gegenüber hört. Und dieses Zitat ist von Wladimir Jurowski.
Ach, wie schön. Schönes Zitat. Ja, genau, das stellt so ein bisschen dann dieses Gemeinschaftliche, das Verbindende in den Mittelpunkt. Ich würde hinsichtlich der Musikwissenschaft, bevor wir dann in die Praxis gehen, noch den Bogen einmal spannen, quasi von den Ursprüngen, über die wir jetzt ein bisschen gesprochen haben, wo eben auch, ne, die Musikpsychologie so ein bisschen dran anknüpft, hin zu dem, was denn ausgedrückt wird. Und das ist bei Stimme, finde ich, auch insofern sehr speziell, als dass wir wahrscheinlich fast alle mit bestimmten Formen der Stimme, mit bestimmtem Formklang, bestimmter Form der Artikulation gewisse Assoziationen haben. Also die Frage von, was wird überhaupt wie über die Stimme ausgedrückt, jenseits von einem Text, der natürlich irgendwie gesungen werden kann. Und ich habe hier ein Buch, Popular Music, The Key Concepts, wo so ein paar Grundkonzepte eben in Lexikonform, könnte man sagen, vorgestellt werden. Und da gibt es auch den Lexikon-Eintrag Voice, also Stimme. Das ist jetzt eben dann ein Ansatz, der kommt aus den Popular Music Studies und ist, glaube ich, aber teilweise auch übertragbar auf weitere Formen der Cultural Studies, auf Musikethnologie, quasi die Frage, wie und was drückt Stimme denn aus? Und hier sind unterschiedliche Aspekte, die einfach aufgeführt werden. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, aber die Texte sind natürlich eine wichtige Sache, die gesungen werden. Hier in dem Artikel werden aber auch Stimmtimbres aufgeführt, die mit unterschiedlichen Genres auch verknüpft sind. Dann wird hier, weil das jetzt ein Buch ist, was sich besonders mit populärer Musik auseinandersetzt, auch nochmal auf Rockmusik besonders eingegangen und schon darauf verwiesen, dass in der Geschichte populärer Musik und eben auch Geschichte von Rockmusik früh Unterscheidungen vorgenommen wurden, beispielsweise entlang von Kategorien von Race, das heißt quasi Differenzierungen zwischen einer schwarzen Stimme und einer weißen Stimme. Weiterhin wird eben vielfach, gerade auch in populärer Musik, unterschieden zwischen einer trainierten und einer untrainierten Stimme. Und daran geknüpft sind eben auch bestimmte Assoziationen mit Authentizität, was eben gerade für weite Bereiche von Rockmusik so ein wichtiges Stichwort ist, weil man da oft so behauptet, ja, das ist die authentische Musik und das, man will quasi die untrainierte, unverfälschte, unkünstliche Stimme da in den Mittelpunkt stellen, weil die dann besonders glaubwürdig etwas ausdrücken kann. Was natürlich immer aber auch eine Form von Idealisierung ist, weil in dem Moment, wo wir anfangen, etwas zu besingen, kann es ja nie direkter Ausdruck von etwas sein, sondern es ist ja immer auch eine Form von Überführung in etwas Künstliches, Künstlerisches, was wir besingen.
Und auf der anderen Seite, wenn du irgendwas richtig lange geübt hast, dann fühlt es sich für dich irgendwann auch natürlich an. Aber was du sagst mit dieser Unterscheidung zwischen der authentischen und nicht authentischen Stimme, ich habe den Eindruck, dass in der U-Musik, auch wenn ich das Wort nicht mag, schon seit Jahren eigentlich genau diese Ästhetik der untrainierten Stimme sehr en vogue ist. Ich weiß nicht, ob ihr mir da so spontan zustimmt, wenn ich irgendwie so denke, es gibt so Bedroom-Pop-Sound, den man sehr ja. häufig hört. Also so ein, und das sage ich überhaupt nicht despektierlich, weil ich höre das privat wahnsinnig gerne, so ein bisschen was, so was intim gehaucht ist. Mhm. Also so, keine Ahnung, wer so ein bisschen in die Richtung geht, vielleicht so vielleicht ein bisschen Billie Eilish oder auf jeden Fall Lana Del Rey. Und das sind ja beide sehr, also sind ja sehr, sehr, sehr potente, reife Künstlerinnen, die auch genau, die aber, und das meine ich jetzt nicht nur bezogen auf das Songwriting, sondern die wissen ja auch sehr genau, was sie mit ihrer Stimme tun. Ja. Und da steckt ja Arbeit hinter. Aber es klingt halt so, ach, ich habe mir gar keine Mühe gegeben, I woke up like this. Ja. So klingt es ein bisschen.
Ich habe manchmal so im Kopf, die populäre Musik verspricht den Leuten, die sie hören, guck mal hier, das kannst du auch. Und die klassische Musik verspricht den Leuten, guck mal hier, das kannst du nicht. Und beides ist ja eine Lüge.
Genau, beides ist eine Lüge. Und es war aber auch nicht immer so, weil wenn du an die populäre Musik der, ich sag jetzt noch 80er oder 90er, da gab es doch so Pop-Divas, keine Ahnung, wie so Whitney Houston oder Mariah Carey, da hat ja keiner sich das angehört und gedacht hab, ach, das kann ich auch. Ja. Da war ja, also das war eine ganz andere Ästhetik, die da in war, so dieses Power-Ballad-Singing.
Das stimmt. Das ist diese Form des nahen Gesangs. Also es ist ja das, was als Crooning oft beschrieben wird, was eben mit der Einführung des Mikrofons zusammenhing. So Frank Sinatra als einer der frühesten Crooner, der ja auch massiv angegangen wurde dafür. Mhm. So die frühen Crooner in den 30er, 40er, 50er Jahren, die wurden halt dafür angegriffen, dass sie eben so nah ans Mikrofon gehen und dann auf einmal mit so einer Flüster-Hauchstimme. So wie ich das jetzt mal mache hier bei meinem Mikrofon, so halt eben singen und dadurch eine gewisse Form von Intimität und Nähe erzeugen und ja trotzdem irgendwie lauter sind als dann, also im Fall von Sinatra, als eine Big Band, was ja total unnatürlich ist, dass eine genau. geflüsterte ja. Stimme, eine gehauchte Stimme lauter ist als eine Big Band. Aber das ist natürlich eine eigene Klangästhetik, die da so durchkommt. Ja, und ich glaube, dieses Bedroom Producing, also es gibt auch bei, wenn ihr zu den Streaming-Plattformen geht, es gibt also diese Playlist Bedroom Producers und viele Leute bezeichnen sich als Bedroom Producers. Mittlerweile ist so eine eigene Szene, die natürlich mit diesem Authentizitätsding auch so ein bisschen spielen. Oder dazu zählen auch die ganzen YouTube-Videos, TikTok-Videos, wo Leute quasi in ihrem Schlafzimmer dann krasse Sachen spielen, ne? Also, oder die eben auch, in der klassischen Musik ist das auch so ein Ding, die dann ihre Cello-Sonaten im Schlafzimmer spielen. Und es soll bewusst auch im Schlafzimmer sein und eben nicht im Konzertsaal, um halt eben so eine gewisse Form von Authentizität zu erwecken. Ich würde das noch kurz abschließen, weil ich jetzt schon viel zu viel geredet habe. Weitere wichtige Differenzkategorie, wenn wir über Stimme sprechen, gerade in den letzten Jahren auch nochmal besonders betont worden, ist Differenzierung von Gender. Hierbei zum einen zwischen Mann und Frau, aber eben eigentlich stärker noch zwischen Maskulinität und Femininität. Das heißt, soziale Geschlechterrollen, die auch über Stimmenklang bedient werden. Tatsächlich in der wissenschaftlichen Kategorie, weil das ein Autor namens Shepard auch sehr populär gemacht hat, hat sich der Begriff der Cock-Voice oder des Cock-Rock so ein bisschen durchgesetzt als so hypermaskuline Stimme, wo eben über Stimmperformance auch quasi eine Form von Arbeit und Aktivität ausgedrückt werden soll. Ich habe da mit Daniel in der letzten Folge, die ich mit ihm gemacht hatte, mal drüber gesprochen. Und eben dann die feminine Pop-Stimme, in der Regel eine männliche Stimme auch eher Rock assoziiert, weibliche Stimme eher Pop assoziiert, als quasi dann die weiche und vielleicht aber auch die weniger authentische Stimme in den Diskursen, was natürlich beides aber Konstruktionen sind. Hier würde ich den wissenschaftlichen Aufschlag erstmal so ein bisschen sein lassen. Ihr habt gehört, es gibt eine große Bandbreite an Themen, die mit Stimme verknüpft sind. Ich würde jetzt mal ein bisschen zur Praxis des Gesangs übergehen, weil wir darüber heute noch so gut wie gar nicht gesprochen haben.
Ja, also die Praxis des Gesangs ist ein weites Feld, was wir auch nicht vollumfänglich bestellen werden können. Aber vielleicht ein paar Grundgedanken anknüpfend an die Hypothese, mit der wir diesen Podcast eröffnet haben. Die Stimme ist ein Instrument, über das wir alle verfügen. Wie man dieses Instrument dann nutzt um was für Klänge oder was für Ästhetiken zu bedienen, das ist eine andere Sache. Aber grundsätzlich haben wir alle einen Kehlkopf und wir haben alle diese zwei sehr dünnen, nur ein paar Millimeter langen und höchst empfindlichen Stimmbänder, die verantwortlich sind für die Soundproduktion. Ich bin bei meinen Recherchen zu diesem Podcast nochmal gestoßen auf eine Person, die mir in meinem Gesangsstudium hin und wieder begegnet ist. Die Dame heißt Franziska Martiensen-Lohmann, lebte von 1887 bis 1971 und war eine bekannte deutsche Gesangspädagogin und hat so ein Buch geschrieben mit dem etwas trockenen Titel Der wissende Sänger. Und in einem Artikel über Gesang und Gesangstechnik schreibt sie: Wir haben in unserem sängerischen Gesamtorganismus bekanntlich drei Gebiete. Das Gebiet des Atmens, das der Kehle und das des Ansatzrohres. Und das, würde ich sagen, gilt im Prinzip für alle Stile, dass der Gesangsapparat aus diesen drei Dingen besteht. Erstens Atem, zweitens Kehle, drittens Ansatzrohr. Ich sage jetzt ein paar Sätze zu jedem Bereich. Das erste beginnen wir mit dem Atem. Mir hat mal jemand gesagt, Singing is vocalized air. Mhm, also das Singen
Luft.
Ist, genau, also vokalisierte Stimme. Ja. Also Singen ist im Prinzip nichts anderes als kontrolliertes Ausatmen. Das heißt, das Ziel ist immer, möglichst tief einzuatmen und möglichst lange auszuatmen, damit die Phrase lange dauert. Und jetzt rein praktisch, das ist vor allen Dingen im klassischen Gesang so, aber ich schätze in anderen Gesangsstilen auch, du willst, dass die Atemluft möglichst langsam entweicht und dafür brauchst du bestimmte Muskelgruppen. Du brauchst die sogenannte Zwischenrippenmuskulatur und die Beckenbodenmuskulatur, die im Zusammenspiel dafür sorgen, dass das Zwerchfell, was sich abgesenkt hat, wenn du eingeatmet hast, nur langsam hochgeht, wenn du ausatmest. Weil, ist ja logisch, wenn du ganz schnell ausatmest, ist der Ton vorbei.
Ist die Luft weg, dann genau. Musst du wieder Luft holen.
Genau, ja. Und das ist so die Basis. Und die, egal welcher Stil, die muss irgendwie stehen. Und ein anderer Gesangspädagoge namens Giovanni Battista Lamperti, der im 19. Jahrhundert so ein Buch geschrieben hat, das hieß The Techniques of Bel Canto, hat zum Beispiel zu dem Thema geschrieben, also wahrscheinlich hat er es auf Italienisch geschrieben, aber ich habe das Buch nur auf Englisch. Faulty singing is caused by awkward respiration. In fact, all bad habits of the throat are merely efforts of protection against clumsy management of the breath. The foundation of all vocal study lies in the control of the breath.
Also auch Atemkontrolle.
Genau. Also Atem ist die Basis. Man kann sich das vorstellen, der Atem ist sozusagen der Motor.
Ja.
Das Benzin.
Ja.
Das Benzin für den Gesang. So. Und dann gibt es als zweite Ebene die Kehle. Und dort findet die primäre Tonerzeugung statt. Durch die ausströmende Luft werden diese kleinen empfindlichen Stimmlippen, die ich eben schon erwähnt habe, in Schwingung versetzt. Diese Schwingungen, die werden dann in einem dritten Schritt im sogenannten Ansatzrohr gefärbt und ausgeformt. Das Ansatzrohr ist quasi der Resonanzraum der Stimme, der sich über den Stimmlippen befindet, also im Hals-, Nasen- und Rachenraum sowie in Teilen der Mundhöhle. Und der entscheidet dann über das Timbre, die Farbe. Und weil eben jeder Mensch anders gebaut ist, also jeder Rachen-, Nasen-, Mundhöhlentrakt ist ein bisschen anders. Jeder Kehlkopf ist ein bisschen anders. Stimmlippen können dicker, dünner, länger, was auch immer sein. Aus diesem Grund trägt jeder Mensch ein einzigartiges Instrument in sich, was eigentlich sehr aufregend ist, wenn man darüber mal nachdenkt. Wie genau der Ton resoniert in diesem Ansatzrohr über die Stimmlippen, das macht dann letztendlich aus, was für ein Ton da rauskommt. Die Schwingungen, die von den Stimmlippen erzeugt werden, die klingen erstmal nach nichts.
Ja.
Die werden dann sozusagen verstärkt und geformt.
Die bestimmen nur die Tonhöhe, ne?
Man könnte sagen, die Spannungsverhältnisse. Auch da, wie gesagt, ich bin kein Phoniater. Aber grundsätzlich ist es so, dass, ich meine, wie bei einem Saiteninstrument.
Ja.
Also lang ist tief und kurz ist eher.
Und je mehr Spannung, desto höher der Ton und je weniger Spannung, desto tiefer der Ton.
Genau, und es ist beim klassischen Singen sehr wichtig, dass der Kehlkopf nach vorne unten kippen kann.
Aha.
Ich habe das gelernt, weil ich bei einer amerikanischen Lehrerin gelernt habe, als sogenannten Laryngeal Tilt.
Ja.
Weil auf diese Art und Weise werden die Stimmlippen gedehnt, die es ermöglicht, höhere Töne zu singen. Ich sage jetzt mal so mehr oder weniger Töne überhalb des Notensystems, also so ab S, E aufwärts. Ja. Ne? Also für diesen Laryngeal Tilt ist eine sehr tiefe, entspannte Kehlkopfposition wichtig. Und das hat viel mit Entspannen, Öffnen und Loslassen zu tun. Und das ist schon mal ein Unterschied in der Anwendung dieses Instrumentes jetzt zum Beispiel zwischen Klassik und Pop- oder Musical-Gesang. Für die sind hohe Töne weniger hoch als im klassischen Gesang, weil die eben diesen Laryngeal Tilt nicht machen. Da wandert der Kehlkopf höher und höher und höher und die bleiben eben dann unter einer gewissen Tonhöhe. Und die suchen auch einen weniger tiefen Kehlkopf, eine weniger tiefe Kehlkopfposition, weil diese tiefe Kehlkopfposition des klassischen Gesangs, die öffnet dann nochmal einen Resonanzraum im Hals, der für diese eher dunkle Farbe sorgt, die wir aus dem klassischen Gesang kennen. Und beim anderen Gesangsformen ist es eben so, dass die eher neutral oder eher höhere Kehlkopfposition sorgt dann für einen etwas helleren Klang. Und genau, und das sind so Unterschiede. Und dann kann man auch sagen, dass man vielleicht als, wie gesagt, ich bin keine ausgebildete Pop-, Rock- oder Jazz-Sängerin. Ich merke sozusagen immer nur den Unterschied, wenn ich jetzt nicht bewusst versuche, klassisch bestimmte Resonanzen zu suchen. Ja. Und man sucht im klassischen Gesang oft bestimmte Resonanzen so im hinteren Rachenraum, die für diese dunkle Farbe sorgen. Und als ist mein Eindruck, als Pop-Sänger sucht man eher so diese frontale, nasale Resonanz, die einfach eine andere Farbe bringt.
Wichtig im klassischen Bereich auch dieser sogenannte Sängerformant, ne? So 3.500 Hertz, weil das eine Frequenz ist, die dann gut übers Orchester trägt.
Genau, also gut, dass du es sagst. Der klassische Kunstgesang ist natürlich entstanden, weil man damals noch unverstärkt gerne über ein Orchester singen wollte. Ja. Das war eigentlich interessant. Also auch da kommt eigentlich Funktion first und Ästhetik second. Also erstmal war ja spannend, die Frage, wie machen wir, wie kommen wir, ohne uns tot zu machen, stimmlich, über so ein Orchester drüber? Und wie können wir die akustisch-physikalischen Gesetze da ausnutzen? Und der Sängerformant ist im Prinzip eine Überlagerung von Obertonen.
Frequenzbereich, ja.
Und und man sucht eben diesen speziellen Frequenzbereich, der letztlich dann dafür sorgt, dass man durch diesen Obertonreichtum eben übers Orchester tragen kann, ohne jetzt zu schreien, weil man will ja nicht heiser werden. Natürlich ist es aber nicht so, dass man halt irgendwie üben kann und, keine Ahnung, irgendwie mit irgendwelchen Messgeräten feststellen könnte, super, jetzt habe ich den Sängerformanten, jetzt ist alles gut, sondern man muss halt all diese Dinge, wie wahrscheinlich bei anderen Instrumenten auch, sehr über Körperwahrnehmung lernen und sehr über, ich kann ja auch mein Zwerchfell nicht willkürlich kontrollieren. Ich kann ja nicht sagen, Zwerchfell, jetzt geh mal runter oder jetzt mach mal das, sondern ich kann auch meinen Kehlkopf nur begrenzt willkürlich kontrollieren, sondern man geht eben über bestimmte Körpergefühle und andere Muskelgruppen, um das gewünschte Endergebnis zu erzielen.
Ja, ich finde es ja Wahnsinn, dass sich diese Gesangstechnik auch so herausgebildet hat. So wie andere Gesangstechniken ja auch. Also im Vorgespräch hatten wir über Obertongesang einmal gesprochen. Wie cool ist das, dass sich da so eine Gesangstechnik herausgebildet hat, die quasi fast klingt, als wenn man so eine hohe Tin Whistle spielen würde oder so?
Genau, also das ist auch noch ein super interessanter Aspekt, den ich allen nur ans Herz legen kann, mal zu recherchieren, wenn ihr mal Zeit habt oder mal so, if you feel like you want to go down a rabbit hole, dann googelt mal Extended Vocal Techniques oder erweiterte Vokaltechniken. Das sind so bestimmte, man könnte einfach sagen, das sind so vokale Kunststücke, die besonders häufig in der zeitgenössischen Musik verwendet werden. Das ist zum Beispiel Obertonsingen, was ich absolut absurd und geil finde. Also, dass man quasi mit sich selber zweistimmig singt.
Ja.
Und dann gibt es noch so Sachen wie halt mit der Pfeifstimme singen oder so der sogenannte Vocal Fry, dass man quasi nur mit den, das, ich kann es nicht machen, das klingt dann aber so ein bisschen so, dass man so nur mit den Taschenfalten der unterhalb der Stimmlippen singt oder summen, surren. Und es gibt zum Beispiel eine mittlerweile etwas betagtere Sängerin, die ist mittlerweile schon in ihren Mid-70ern, die heißt Joan LaBarbera. Die hat angefangen als in den 70er Jahren so als Interpretin, die viel gearbeitet hat mit den damals dominierenden Komponisten, in dem Fall leider, der zeitgenössischen experimentellen Klassik, also so wie John Cage, Steve Reich, Philip Glass. Und die hat dann aber später auch selber komponiert und die ist quasi wirklich eine Virtuosin dieser Extended Vocal Techniques. Die hat benutzt die Stimme eben auf eine Art und Weise, dass sie sich jeden Tag fragt, okay, was kann ich noch mit meiner Stimme anstellen, was für Klänge kann ich aus diesem Instrument, also aus Atem, Kehle und Ansatz, Ohr noch rausholen, die ich noch nie rausgeholt habe. Und da gibt es ganz viele interessante Aufnahmen, wo man sich anhören kann, was die Stimme sonst noch alles kann.
Cool, das klingt richtig gut. Wir verlinken euch ein paar Sachen bei uns auf der Website musikgespräch.de. Dann müsst ihr nicht alles selbst googeln und habt ein paar Vorschläge.
Genau, sie hat ein sehr interessantes Album rausgebracht vor Jahrzehnten. Das trägt den schönen Titel Voice is the Original Instrument.
Oh, landet bei uns auf der Playlist. Vielen lieben Dank, Anna, für den tollen Input. Ich merke mir, Stimme besteht aus drei Teilen. Dem Atemteil, dem Kehlkopf mit den Stimmlippen als quasi Tongeber und dann dem Ansatzrohr oben drüber, was dann den Ton moduliert, der da rauskommt.
Gut zusammengefasst.
Und da muss ich mich an unsere Tuba-Kita-Konzerte erinnern, wo wir der Tuba ganz ähnlich vorgestellt haben. Und da erzählte der Tubist immer wieder der Satz, den du auch gesagt hast, so, ja, wenn man nur Luft, das klingt noch nicht. Und da muss immer passieren. Und jetzt bin ich voll überzeugt davon, dass das Stimme auch ein Instrument ist, wie ich das zugehört habe. Es wurde für mich genauso beschrieben wie tatsächlich ein Instrument wie der Tuba.
Das stimmt, das ist es eigentlich auch. Bei der Tuba, ne, da hast du auch quasi den, ich sag mal, den Blasebalg, der die Luft irgendwie gibt. Aber statt der Stimmlippen, die vibrieren, hast du die Lippen im Mundstück, die vibrieren. Und dann hast du die Formung des Tones im langen Rohr.
3 Meter langen Rohr.
Genau, ja. Der einzige Unterschied ist eben nur, dass das alles in dir liegt, die Stimme. Ne? Und man vielleicht es vielleicht noch ein bisschen schwieriger ist, zu zeigen, was man machen muss, weil man dort, wo der Klang stattfindet, hast du halt keinen Zugang.
Ja.
Deshalb gibt es ja auch so viele Gesangslehrer, die mit so ganz komischen Bildern arbeiten, die für manche Leute funktionieren und für manche eben nicht.
Ja. Naja, so dieses, ne, singen in der Stirn oder so.
Genau, was ja de facto, geht ja nicht. Genau, ja. Weil da ist ja nichts. Also nichts, was die Stimme.
Gehirn.
Genau.
Halt. Ja. Ja, genau, aber es sind so Bilder, die vielen Leuten helfen, irgendwie dann doch die richtigen Muskeln anzuspielen.
Genau, die sowas antriggern.
Die man so, nicht, ne, bewusst, genau, irgendwie so erreicht. Interessant. Ich möchte jetzt zu einer alten Kategorie kommen, die wir seit Beginn dieses Podcasts, glaube ich, schon mit drin haben. Wir haben mal wieder, oder ich habe mal wieder das Internet ausgedruckt und geschaut, was bei Wikipedia denn zur Stimme steht.
Was sagt Wikipedia dazu?
Ich habe mich bei Wikipedia umgeschaut, weil wir natürlich immer schauen möchten, ist diese Online-Quelle des Wissens denn so umfangreich wie ein guter Podcast? Und in dem Fall muss ich sagen, das ist sie leider nicht ganz. Ich habe zwei Artikel diesmal ausgedruckt. Ich habe den Artikel Menschliche Stimme mitgebracht und den Artikel Gesang, weil nämlich tatsächlich der Artikel Menschliche Stimme sich zwar mit Stimme befasst, aber nicht so sehr mit Stimme im musikalischen Sinne. Da geht es vor allem um Stimmerzeugung. Und dann um Phänomenologie der Stimme. Das heißt, wie hängt Stimme zusammen mit quasi dem Wiedererkennungswert, mit der Persönlichkeit von Menschen? Was hat Stimme mit Authentifizierung, nicht im Sinne von Authentizität, sondern im Sinne von akustischem Fingerabdruck zu tun? Dann sind verlinkt Stimmtraining und Stimmbildung und Störungen der menschlichen Stimme. Das heißt aber, der Artikel Menschliche Stimme bei Wikipedia hat mit dem, worüber wir hier sprechen, leider reichlich wenig zu tun. Und ist jetzt auch nicht super lang, wenn ich das ausdrucke, sind das irgendwie so 7 Seiten. Und dann habe ich geguckt, was gibt es als Alternative noch. Ihr hört, ich blätter hier. Es gibt eben noch den Artikel Gesang. Und dabei verweist Wikipedia quasi auf die Stimme. Hier steht nämlich als einleitender Satz: Gesang, in Klammern auch Singen, ist der musikalische Gebrauch der menschlichen Stimme und wahrscheinlich die älteste und ursprünglichste musikalische Ausdrucksform des Menschen. Und hier wird jetzt ein bisschen mehr auf Gesangsformen eingegangen. Es geht um Stimmbildung und Gesangsunterricht, um kulturelle Aspekte von Gesang und besondere Formen davon. Der Artikel ist aber auch ziemlich kurz und nicht sonderlich umfangreich. Und vor allem der Ansatz, den wir jetzt hier verfolgen, nämlich Stimme als Instrument zu begreifen, steckt hier eigentlich gar nicht so sehr drin, sondern es geht eben um die Praxis des Singens. Und ich habe mich dabei gefragt, und die Frage würde ich hier in den Raum einmal stellen, ist Stimme denn dann überhaupt ein Instrument oder ist vielleicht unser Körper eigentlich das Instrument, aber menschlicher Körper als Instrument des Jahres will man dann irgendwie auch nicht machen, dann würde irgendwie auch noch klatschen und so Body Percussion und Schnipsen und was weiß ich mit dazu kommen. Ist Stimme ein Instrument?
Meine spontane Antwort wäre ja eben gewesen, ja, gerade wegen der Dinge, die wir vorhin besprochen haben, dass man die Stimme eben verwenden kann, mehr oder weniger wie ein Blasinstrument. Aber es stimmt natürlich, dass man die Stimme auch anders verwendet. Also das ist vielleicht der Unterschied. Andere Musikinstrumente werden ja nur rein für den Zweck des Musikmachens verwendet. Es sei denn, irgendein crazy contemporary Composer kommt auf die Idee, hey, wir, keine Ahnung, zerbrechen unsere E-Gitarren oder so.
Sowas oder sowas wie Signalhörner oder so gibt es Signaltrommeln, aber die nutzen irgendwie ja auch eine Form von musikalischer Sprache, wenn man so möchte, um dann.
Genau, klar, es gibt vielleicht noch Instrumente, die so ein bisschen auch noch irgendwie eine praktische Funktion haben, aber es ist eher selten der Fall. Und die Stimme ist nun ein biologisch-physiologisches Werkzeug, was wir alle jeden Tag benutzen und was aber eben auch die Option hat, als Instrument benutzt zu werden.
Als ich mein Bewerbungsgespräch hatte und erfahren habe, dass das nächste Instrument des Jahres ist, die Stimme wird, erstmal habe ich geschluckt, so, hä, was? Und ich befinde mich in einem Prozess, dass es, wo ich merke, ja, es stimmt und jedes täglich kommt irgendeine Information dazu, wo ich das tatsächlich als Instrumentalistin auch so sehen kann. Aber es ist schon eine spannende Frage, ob nicht der ganze menschliche Körper. Und ich habe am Anfang selbst gefragt, okay, wie verstehen wir jetzt dieses Wort Stimme jetzt beim Landesmusikrat? Weil für Stimme, ehrlich gesagt, meine erste Reaktion ist gar nicht unbedingt die menschliche Stimme, sondern tatsächlich die Vögel und oder die Wale. Ja. Das war meine persönliche Intuition dazu. Und dazu gab es auch eine kleine Richtung vom aller Landesmusikräte, dass wir behalten uns in diesem menschlichen, musikalischen Sinne.
Sonst wird es zu groß.
Und in den Instrumenten des Jahres geht ja um Musikinstrumente und
aber es stimmt natürlich, weil du sagst, ist der Körper ein Instrument, dass die Stimme mit dem Körper sehr eng verzahnt ist, aber eben auch mit der menschlichen Psyche. Also das ist, was ich meine. Man kann die Stimme halt nicht irgendwie rausnehmen aus der menschlichen Existenz und als Instrument isolieren. Deshalb ist ja die Stimme auch häufig eben ein Spiegel der körperlichen Gesundheit einmal. Also man hört, ob jemand gesund ist, auch häufig an der Stimme oder am Stimmklang. Oder eben natürlich auch der Psyche. Ne? Es ist auch ein Träger unserer Emotionen und Gefühle. Und ich meine, das klingt jetzt wahrscheinlich alles so ein bisschen eso, aber ich würde eben sagen, wenn es ums Singen geht, ist schon der ganze Mensch das Instrument. Weil ist bei anderen Instrumenten natürlich auch. Ne? Also auch da, man ist kein Roboter, klar. Also auch an jeder klingenden Bratsche hängt eine Seele dran, das ist ganz klar so, ne? Aber bei der Stimme ist es irgendwie alles noch verzahnter, verwobener. Und ich denke, es ist schon so, dass man als Sänger auch durchaus angehalten ist, eine gute Psychohygiene zu pflegen. Und auch, das machen ganz viele Sänger, eben so eine Körperarbeit, sei es Alexander Technik, Feldenkrais, machen Instrumentalisten auch, weiß ich. Aber weil du ja quasi als Sänger dein Instrument jeden Tag neu bauen musst. Also ja, musst jeden Tag immer wieder neu reinspüren, was macht der Atem, wo ist mein Kehlkopf heute und so weiter und so fort. Deshalb denke ich, kann man schon sagen, dass der ganze Mensch das Instrument irgendwie ist.
Ich glaube, wir haben hier eine Bedeutungslücke aufgetan, die zumindest bei Wikipedia besteht, die differenzieren jetzt zwischen menschlicher Stimme und Gesang. Und Gesang ist, würde ich sagen, definitiv irgendwie eine Praxis. Gesang ist kein Instrument. Da würde man irgendwie nicht sagen, das ist ein Instrument, sondern das ist etwas, was man tut. Mhm. Singen. Und dann schreiben sie hier über die menschliche Stimme, dass das der modulierte Schall ist. Aber wenn wir über Stimme als im musikalischen Sinne sprechen, dann reden wir jetzt auch nicht über modulierten Schall direkt, sondern ja, schon über ein Instrument. Vielleicht schreibt jemand einen Wikipedia-Artikel Stimme, Klammer auf, Musik, Klammer zu. Ich werde es nicht machen.
Ich auch nicht.
Aber ich habe das Gefühl, da wäre ein bisschen was rauszuholen eigentlich. Damit schließe ich die Kategorie.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und was Sie vielleicht hier auch nur kurz anteasern können, ist Singen als soziale Praxis. Ne? Wir hatten vorhin schon das schöne Zitat von Jurowski, dass Singen auch so eine Art Konsenspraxis sein kann. Es bringt Menschen zusammen und es gab es ja auch im Laufe der Geschichte immer wieder, keine Ahnung, es gibt Revolutionsgesänge, es gibt Arbeitsgesänge, die man irgendwie macht, wenn man schwere Arbeit verrichtet oder so. Also es gab schon auch immer, man singt eigentlich in fast allen oder in vielen religiösen Gemeinschaften, gibt es das rituelle Singen.
Und bevor ich vergesse, dass die, wie heißt es, also nicht Beerdigungslieder, sondern wenn man
Klagelieder.
Das ist auch ein sehr wichtiges, fast in aller Kultur gibt es dazu was zu finden, dass man, wenn man jemand in die andere Welt verabschiedet, man singt.
Gibt es Gesang dazu, ja.
Und es gibt, wir haben es vorhin ganz kurz angesprochen, auch, und das gibt es ja interessanterweise wirklich in allen Kulturen, es gibt Schlaflieder.
Danke für den Link zum Schlaflieder. Wir haben im Landesmusikrat ein Projekt ins Leben gerufen, Berlin schläft ein, heißt es, weil wir das Singen in der Familie in diesem Jahr besonders fördern wollen, weil wir gemerkt haben, dass in unserem Umfeld zumindest die meisten Eltern eher ein Spotify-Playlist anmachen oder den Tonybox, statt ein Kinderlied zu singen. Inklusive mich selbst. Ich singe, ich habe bis dieses Jahres nicht Schlaflieder gesungen, tatsächlich.
Echt? Ist das so ein Trend?
Wie,
das ist
ja, also meine Kinder schläfen mit White Noise.
Ja.
Das hat super funktioniert und ich schlafe notgedrungen auch damit. Aber ich habe jetzt angefangen, tatsächlich Schlaflieder zu singen und mein Dreijähriges tatsächlich bringt Schlaflieder nach Hause, weil die in der Kita werden die mit Schlaflieder begleitet.
Okay.
Wir haben ein Projekt Berlin schläft ein ins Leben gerufen beim Landesmusikrat und so heißt ein künstlerischer und kultureller Experiment, das den reichen Schatz an Schlaflieder sammelt, archiviert und allgemein zugänglich macht. Ziel ist diese Erhaltung dieser immateriellen kulturellen Erbe und Förderung des Singens in der Familie. Wir haben unsere erste öffentliche Aufnahmesession im Humboldt-Forum im Februar gestaltet.
Da war ich dabei.
Und wir haben einfach eine Pressemitteilung rausgeschickt. Berliner, Berlinerinnen, kommt und singt eure Schlaflieder. Und wir haben ein Überangebot bekommen. Wir konnten das gar nicht stemmen. Und ich habe immer noch über 150 Leute mittlerweile auf einer Liste, die gerne uns den Schlaflieder singen möchten. Und wir planen Workshops, Aufnahmesessions und bereiten gerade für Schulen und Kitas ein kleines Material vor, weil wir eine Online-Plattform errichtet haben, wo man auch ortsunabhängig die Schlaflieder aufsingen und zuschicken kann. Und egal, wo ich erzähle über dieses Projekt, egal, ob es ein Religionswissenschaftler, eine Kita-Erzieherin, eine Mutter oder Taxifahrer, jeder sind total begeistert, jeder kann damit was anfangen und jeder fällt sofort ein Lied ein. Mhm. Ich bin total überrascht, wie sehr die Leute Menschen singen wollen, weil ich tatsächlich, ich würde nicht sagen, dass ich nicht gerne singe, aber ich singe halt einfach nicht. Ich in meinem Leben fand Singen höchstens
du singst über die Bratsche.
In der Solfège-Unterricht mal als Kind irgendwie eine Rolle, aber seit ich in dem Musikstudium bin, singe ich halt einfach nicht.
Ja.
Und ich bin total begeistert, dass die Menschen was singen wollen und Schlaflieder so plötzlich so eine Öffnung macht. Jeder kann damit was anfangen. Ja.
Du meintest vorhin, am Beispiel der Klagegesänge, dass überall auf der Welt gesungen wird, wenn man jemanden in eine andere Welt verabschiedet. Und wenn ein Kind einschläft, ist das ja nicht anders, ne? Also auch das ist ja genau. So eine Art Übergang in einen vorübergehenden Übergang in einen anderen Zustand des Daseins. Und ich glaube, das ist häufig ja sowohl für Eltern als auch Kinder ein kleines bisschen Sorge oder Angst besetzt, weil man verabschiedet sich voneinander für einen kleinen Augenblick. Ne? Und manche Kinder brauchen ja auch ein bisschen, um loszulassen und sich jetzt darauf einzulassen, durch dieses Schlafportal zu gehen. Und da hat wahrscheinlich Ding eine ähnliche Funktion.
Ähnlich auch bei Trance-Zuständen, ne? Also auch weltweit werden eigentlich Trance-Rituale immer irgendwie musikalisch begleitet. Nicht unbedingt mit Gesang, gibt auch genügend instrumentale Musik im Kontext von Trance-Ritualen. Aber scheinbar gerade, wenn es um besonderes Empfinden geht oder um auch besondere Momente im Leben, dann sind die oft musikalisch irgendwie untermalt und oftmals eben auch mit Vokalmusik.
Mir fällt gerade noch ein, dass es schade ist, dass Maria nicht da ist. Die hat, glaube ich, lass mich nicht lügen, die hat, glaube ich, in ihrer Doktorarbeit auch ein Kapitel über Wiegenlieder geschrieben.
Ah.
Und ich glaube, das ist ein Thema, da könnte man eine ganze Folge drüber machen. Und da wäre sie jetzt mit Begeisterung dabei.
Das können wir machen, wenn das Projekt fertig ist. Und dann treffen wir uns nächstes Jahr nochmal und machen eine Schlaflied-Wiegenlieder-Folge. Und dann holen wir Maria als Expertin dazu.
Finde ich richtig gut.
Ja, wir merken, das Stimmrepertoire ist unendlich groß und wir haben eigentlich noch über fast gar nichts gesprochen. Mit Blick auf die Uhr würde ich aber vorschlagen, dass wir eher gegen Ende hin uns zubewegen und würde zum Abschluss gerne noch ein wenig, weil wir auch unseren musikwissenschaftlichen Bildungsauftrag verfolgen, auf Literatur hinweisen. Ich habe mich mal so ein bisschen umgeschaut und geguckt, was gibt es zu Stimme. Es gibt relativ viel. Ich hatte vorhin auch schon ein paar Bücher genannt, aus denen ich teilweise ja vorgelesen habe. Ich habe mal geschaut, es gibt keinen MGG-Artikel Stimme. Es gibt allerdings einen MGG-Artikel Singen von Thomas Seedorf und Wolfram Seidner. Und dann gibt es den großen Bereich der Voice Studies, also der Stimmenstudien, wenn man so möchte. Ein Bereich der im weiteren Sinne Cultural Studies, der in den letzten 10, 15 Jahren vor allem gewachsen ist und sich mit unterschiedlichen Ansätzen und Phänomenen der Stimme befasst. Hierbei würde ich auf die Literatur setzen, das Oxford Handbook of Voice Studies, herausgegeben von Nina Sun Etzheim und Catherine Mace. Wahrscheinlich englisch ausgesprochen beide, ich bin mir aber nicht ganz sicher. 2019 herausgegeben. Da auf dem Cover interessanterweise auch ein mongolischer Sänger, Stichwort Obertongesang. Ihr habt, Bernadette, beim Landesmusikrat auch zusammengearbeitet. Zumindest habt ihr ihn eingeladen zur Pressekonferenz zur Eröffnung des Jahres der Stimme mit dem Musikwissenschaftler und Sachbuchautoren Gunther Kreutz. Der hat ein Buch geschrieben, Warum Singen glücklich macht. Das würde ich mit auf die Literaturliste packen.
Ja, und wenn jemand nicht so lange lesen möchte, gibt es auf unserer Webseite ein Interview mit Herr Kreutz von Deutschlandfunk über sein Buch, wo er darüber selbst erzählt.
Cool, das verlinken wir. Wir verlinken sowieso auch den Bereich zum Instrument des Jahres auf der Landesmusikrats-Website. Wenn ihr auf landesmusikrat-berlin.de geht, dann gibt es unter Projekte Instrument des Jahres die Stimme. Und da sind weitere Infos. Da findet sich auch so ein Veranstaltungskalender. Haben wir vorhin noch mal geguckt. Mit ganz vielen Veranstaltungen, das ist jetzt Berlin bezogen. Sorry für alle, die nicht in Berlin wohnen.
Aber in fast alle Bundesländer läuft das Programm. Und die Bundesländer, wo es läuft, gibt es auch einen Kalender. Und kann man auch die jeweilige Veranstaltung folgen.
Guter Hinweis, dann geht mal auf die Webseiten der Landesmusikräte in eurem jeweiligen Bundesland, sofern ihr in Deutschland seid. Ich weiß gar nicht, machen Österreich und Schweiz auch sowas?
Nee, ich musste für eine Akkordeonistin aus der Schweiz erzählen, was das ist, das hat sie nie davon gehört.
Ah, okay. Dann Aufruf nach Österreich. Ich bin ja in Österreich angestellt, in Salzburg. Und ich weiß, dass wir auch in Österreich gehört werden. Aufruf nach Österreich führt da doch auch mal das Instrument des Jahres ein. Weitere Literatur, die wir aufnehmen sollten. Du hattest vorhin zwei Titel genannt, genau, die auf die Liste kommen.
Die kommen auf die Liste, die sind aber wirklich sehr nerdy. Aber vielleicht interessiert es mal einen. Mir fällt gerade noch ein Roman, der zwar mit der Wissenschaft nicht so viel zu tun hat, aber trotzdem sehr lesenswert ist. Vielleicht kennen ihn einige, von Richard Powers, The Time of Our Singing. Die deutsche Übersetzung heißt, glaube ich, Der Klang der Zeit. Ich will jetzt gar nicht ausufern, worum es da plotmäßig geht, aber es geht da sehr viel um Musik und im Allgemeinen und im Speziellen um Gesang. Und das wird sehr schön und sehr intensiv über Singen geschrieben, was ja selten der Fall ist. Mir fallen sonst wenig Romane ein, wo man versucht, sich mit der gesprochenen Sprache dem Phänomen des Singens zu nähern. Aber das macht Richard Powers und es ist wirklich ein großartiger Roman, also große Empfehlung.
In dem Sinne, glaube ich, können wir das Ganze hier gut schließen. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch, ihr beiden.
Dankeschön.
Und ihr alle da draußen, singt mehr, singt Wiegenlieder, aber auch Lieder übers Leben.
Unter der Dusche, aber auch tragt eure Stimmen in den Alltag und traut euch.
Und sucht euch ein Chor.
Ja.
Sehr gute Idee.
Vielleicht verlinken wir noch den Deutschen Chorverband oder so.
Genau, ist eine gute Idee. Weil wir haben ein Chortreff im Oktober und da bin ich mit vielen Chören in Kontakt und der Chorverband hat tatsächlich ein Angebot, wo jeder in jeweiligen Bezirken so eine sehr gute Suchmaschine kann man angeben, welche Bezirk oder welche Tag oder welche Stimme man hat und es spuckt gleich ein Chor aus.
Cool.
Das ist richtig gut.
Dann suche ich mal hier für Moabit, wo ich wohne, nach einem coolen Chor. Tenor. Tenöre werden immer gesucht.
Absolut. Und auch besser bezahlt.
Ich glaube, wenn ich es als Hobby mache, würde ich es sogar kostenlos machen. Ja, singt mehr und hört das nächste Musikgespräch dann im Juni. Bis dahin, alles Gute, mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.